sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Zweite Strophe.
Zu Hause.
Komm.
Komm mal, Mensch.
Jetzt.
Du hast so viel gehamstert, du hast so viel gebunkert, du hast mit zu viel Klopapier an der Kasse geflunkert. Jetzt nimm mal Fuß vom Gas und lass die Nudeln stehen. Die Welt, die alte Asi-Bitch, wird sich schon weiter drehen. Du machst mal halblang heute, du sprengst heute die Kette. Baby, komm zurück ins Bett, lass uns gemeinsam Omas retten. Komm, mach mal Stecker raus, fest und flauschig time. Wir waschen dir die Hand und schließen dich zu Hause ein.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro. Baby, mach sie an die
Bluetooth-Box. Oh yeah.
Oh yeah. Und damit herzlich willkommen zur letzten Ausgabe im Februar von Fest und Flauschig hier bei Spotify.
Mir das Original, nur auf Spotify.
Mir zugeschaltet, ist wirklich mit frühlingshaftem Gesichtsausdruck, wie so ein Krokus, der gerade frisch durch die Schneedecke gebrochen ist. Du siehst ganz jung aus, du siehst wie so ein Osterglöckchen. Olli Schulz,
ich
hallo.
Ich bin
Olli.
Aus meinem Konkon geschlüpft. Es ist Frühlingszeit. Die Sonne strahlt auf das graue Berlin. Ich grüße Köln, ich grüße Jan Böhmermann, der auch frisch aussieht. Du siehst aus wie ein frisch 40er, siehst du aus, finde ich.
Ich muss aber sagen,
ich habe
eine Insta-Story heute schon gemacht und musste mir relativ vielen Leuten anhören. Ich habe lange keine Insta-Story mehr gemacht, weil mein Hautbild, ich habe so eine fettige T-Zone, ganz schwierige Problemhaut zurzeit durch die trockene Heizungsluft, und ich habe lange deswegen aus Eitelkeit keine Insta-Story gemacht. Kennst du auch, hast du eine trockene T-Zone?
Ich habe ein komplett trockenes Gesicht und deswegen momentan keine Insta-Stories. Ich warte drauf, bis ich wieder sonnengebräunt bin. Was haben die Leute gesagt zu dir?
Ja, die haben gesagt, du siehst aus wie 100. Wie siehst du denn aus? Was ist das für Augenringe? Schmier dir mal Kokosfett irgendwie unter die Augen. Wie siehst du? Wie scheiße siehst du aus? Und da habe ich direkt gesagt, innerlich zu mir, das ist Lookismus. So werden wir fertig gemacht für Medienpersonalities. So werden wir klein gehalten, aufs Äußere reduziert und niedergedrückt. Und da habe ich das direkt alle geblockt bei Instagram, die mich kritisiert haben von außen.
Vor allem ist es nur ein dreimonatiger Prozess von dem, ey, du bist echt alt geworden, zu dem ich bin selber alt. Das ist irgendwann diese Grauzone zwischen 38 und 42. Vor allem der Mann, der gerne darüber redet, wie fit er geblieben ist, wird dann auf einmal, sorry, jetzt bin ich alt. Das hat bei mir vielleicht 3 Wochen gedauert, bis dieser Hebel umgeschaltet wurde. Jetzt gehöre ich zur anderen Seite, zu der du auch langsam rüberkommst. Der Ferryman, der Fährenmann, zieht dich rüber auf die depressive alte Mannseite, wo man die Jugend nicht mehr versteht, wo man sagt, wisst ihr was, ich fand euch früher auch scheiße, jetzt findet ihr mich scheiße. Jetzt finde ich euch auch scheiße. Es ist ein ganz kurzer Weg, Jan. Und bald bist du da.
Noch ist der Fährmann nicht angekommen an meinem Ufer, aber man hört, dass er abgelegt hat. Und ich sehe so schemenhaft im Nebel des Lebens kommt so eine Gestalt mit so einem schwarzen Umhang und so einer Sense so langsam auf mich zu, um mich rüberzuholen. Ist immer noch ein bisschen hin. Dauert noch ein kleines bisschen.
Deswegen packe ich jetzt schon mal auf die Fidi und Bumsi-Liste von Christopher, Don't Pay the Ferryman.
Ah, okay.
Das ist ein Song, der passt ganz gut. Jan, wie war deine Woche? Du hast bestimmt eine Menge Sachen...
Ja. Ach, du weißt, ich muss dir sagen, ich habe mir ein paar Sachen vorgenommen für heute. Erstmal ganz kurz das Protokoll abhaken. Wir haben uns ein bisschen länger darüber unterhalten, welches Opening wir heute spielen, weil ihr weiterhin ganz viele tolle Sachen zugeschickt bekommen.
Das ist ein Wahnsinn. Ja.
Vielen Dank. Letzte Woche das Death-Metal-Stück oder am Mittwoch in der Boomer-Cringe-Ausgabe kam sehr gut an. Sehr, sehr gut. Das sei das beste Opening, was wir jemals gespielt haben.
Das wird aber zu jedem neuen Opening von irgendjemandem geschrieben. Das finde ich total top. Es wird auch zu jedem, es ist so ein Klassiker, neues Opening, bestes Opening aller Zeiten, wie wenn wir einen Gast haben, bester Gast aller Zeiten, lass den mal öfter kommen. Finde ich aber schön.
Ja, oft beurteilen die Leute das nach dem, was sie draußen hören. Oft sind die besten Gäste unglaublich anstrengend. Also mit denen zerkrachen wir uns dann hinter den Kulissen.
Deswegen kommen die auch nur einmal.
Genau. Es gab eigentlich noch keinen Gast, der zweimal bei uns in der Sendung war.
Ina Müller.
Stimmt. Ja gut, aber Ina Müller ist ja letztlich, ist ja Family eigentlich auf eine Art.
Ja, ist auch Produzent in der Sendung.
Ja, aber das darf keiner wissen.
Das darf keiner wissen. Du hast dir eine Menge vorgenommen für diese Sendung.
Ich wollte nur sagen, damit unsere Egos nicht komplett einbrechen, habe ich am Anfang jetzt heute mal unser Opening auch in voller Länge abgespielt.
Ja, das Original. Das könnt ihr dann mit dem Kassettenrekorder auf eurer Aiwa-Kassetten auf Tape Deck aufnehmen, rüberziehen und dann habt ihr das und könnt das ganz durchhören. Jan, ich muss eine kurz, wir versuchen ja immer dieses Pandemie-Gelaber zu vermeiden, ne? In dieser Sendung. Eine kurze Sache heute vorneweg, die mich doch beschäftigt gerade, ne? Warum ist noch keiner von unseren Politikern geimpft? Das würde ich dich mal fragen. Wie findest du das? Findest du es gut, dass sie sich nicht vordrängeln und sagen, wir impfen uns dann, wenn wir dran sind? Oder wäre es nicht eine Ausnahmeregel völlig okay, wenn Angela Merkel sich jetzt mal Kamera öffentlich, weil ein Drittel der Deutschen will sich immer noch nicht impfen lassen. Und wenn Angela Merkel und Jens Spahn mit hochgekrempelten Ärmeln sich die Spritze in den Arm reinrammen, ich glaube, das würde viele Leute überzeugen.
Was ich weiß nicht, du? Bei den Oberarmen von Jens Spahn und Angela Merkel, ob es nicht eher abschreckend ist. Ich glaube, die lassen sich deswegen nicht impfen, also nicht, weil sie nicht könnten, sondern einfach, weil da irgendwie
die Haut so porös ist.
Nee, die Imageberater haben gesagt, Frau Merkel, ich weiß nicht, mit dem Oberarm, lassen Sie doch mal lieber wen anders ran. Ich glaube, die schönsten Oberarme im Kabinett hat Heiko Maas. Weil der gibt auf sich Acht, der ist eh so ein Bodytyp, der hat immer super passende Anzüge und die Frisur ist immer schön gestylt. Wenn der irgendwie bei der UNO-Vollversammlung steht oder irgendwie im Sicherheitsrat, ja, dann denke ich immer, mein Gott, wir können stolz auf Deutschland sein. Der ist zwar nur
1,40. Man riecht das Aftershave durch den Fernseher. Von Heiko Maas, bin ich ehrlich.
Er ist zwar nur 1,40 groß, aber man weiß, dass das Anzüge aussuchen bei Heiko Maas eine ganze Woche dauert und die sitzen dann wirklich, der ist ja wie reingegossen. Der ist wie in so eine Goldschmiedeform.
Das ist ein H&M-Model.
Nee, mehr. Der ist mehr.
Mehr, das ist mehr. Stimmt, das ist Pieck und Kloppenburg. Mindestens ja. Pieck und Kloppenburg.
PNC.
Aber nee, ganz ehrlich, warum hat sich noch kein Politiker
haben die hundertprozentig alle, die standen ganz garantiert mit dem Iglo-Zelt vorm Biontech-Store, haben sich die ersten Dinger reinpfeifen lassen, aber es wurde so abgehangen, es durfte keiner mitbekommen. Hundertprozentig sind die alle doch schon geimpft und wir hier unten, wir warten noch da drauf. Wir müssen mit AstraZeneca vorlieb nehmen. Die da oben haben jeder 3 Biontech sich reingedrückt.
Nee, aber wirklich, ich glaube, dass das gerade, wo es überall heißt, dass so viele sich nicht, die Impfhäuser bleiben leer und so.
Die Impfhäuser.
Ist so, ganz viele holen ihre Impfung nicht ab. Und wenn ihr wirklich Bock auf eine Impfung jetzt habt, ne, oder auch du, dann kann man sich wirklich, wenn man sich da hinstellt, mit Glück an dem Tag noch eine Impfung abholen.
Ich frage mich, warum die Messebauer, die jetzt leider nicht so viel zu tun haben wegen der Pandemie, weil es keine Messen gibt, warum die sich für diese Impfzentren nicht mal so ein bisschen mehr was haben einfallen lassen. Weil wir alle wissen, was Messebauer für geile, kreative Typen sind. Ich bin schon auf der Gamescom rumgelaufen, früher auf der Cebit, da gab es Messestände, Alter. Da bist du reingegangen.
Da musst du erstmal über die Hüpfburg.
Ja, wirklich, über die Hüpfburg, so eine Impfhüpfburg, weißt du, wie an der Decke hängen so aufgezogene Spritzen und du musst halt so hochspringen, so hoch, bis du dann wirklich in so eine Spritze reinspringst. Und hängst du an der Decke, die komplett mit Spritzen bestückt ist und wie so mit so einem Klettanzug springst wie du dann da rein.
Tom Cruise in Mission Impossible 3.
Dass die Messebauer sich da nur so komische Kabinen mit so dünnen Wänden, ist doch scheiße. Der deutsche Messebaustandort hätte jetzt mal zeigen können, was er kann, mit irgendwie Darkrooms und LED, Unterbodenbeleuchtung und sowas. Aber stattdessen werden das einfach nur so Boxen aufgebaut. Was soll
Warum
denn das?
Findet die Impfung in Berlin nicht im Berghain statt?
Ja, wirklich, ich glaube, da wird in Berghain wird sowieso Dauer geimpft. Da wird auch geimpft, wenn keine Pandemie ist.
Ja. Oder die sind einfach immun schon. Das kann ja auch sein.
Wenn du eine Nacht im Berghain ist, glaube ich, wie AstraZeneca und BioNTech, alle Impfungen auf einmal. Du bist komplett immun gegen alles.
Kann gut sein. Ich würde es gut finden, jedenfalls, wenn sich jemand impfen würde, der mehr Menschen davon überzeugt. Nee, aber
ich finde das eigentlich ganz cool in Deutschland, dass alle sagen, ich bin doch bloß eine 60-jährige Bundeskanzlerin, ich bin noch nicht dran. Impfgruppe 3.
Ich bin doch nur eine 60-jährige Bundeskanzlerin von der Straße.
Ich habe diese Woche einen Witz gemacht, wo ich richtig mir ein kleines Shitstürmchen eingefangen habe im Internet. Ich habe so ein Bild gepostet von Eckart von Hirschhausen, der sich irgendwie im Rahmen von so einer CureVac Impfstudie hat impfen lassen, schon vor ganz langer Zeit. Und mir ist halt aufgefallen, dass Eckart von Impfhausen, dass der ja im Grunde genommen ein Top-Typ ist für Impfungen, weil erstmal ist er selber Arzt, also sowieso schon Impfgruppe 1. Dann ist er jemand, der Lehrer bespaßt über 80. Lehrer Impfgruppe 2 und Menschen über 80 auch Impfgruppe 1. Also der ist so weit oben, dass Eckart von Hirschhausen die Impfgruppe Eckart eingeführt wurde. Der kommt vor allen anderen, weil der ist wichtig für die Moral bei den Lehrern über 80.
Und das, also er ist ein positiver Typ, der Leute mitreißen kann.
Ja, und nein, aber Lehrer über 80 sind sowieso Risikopatienten. Lehrer müssen ja das Bildungssystem aufrechterhalten, Leute über 80. Und dann ist er selber noch Arzt. Also er ist so viel Impfgruppe 111 ganz oben. Er ist Alpha-Impfer. Muss eigentlich ganz oben stehen. Und da habe ich das gepostet und da haben Leute gesagt, ich mache mich darüber lustig und finde das blöd, dass Eckhard von Hirschhausen als erster geimpft wurde. Ganz im Gegenteil. Am liebsten, also super, richtig toll. Das war gar nicht so böse gemeint. Mir ist nur aufgefallen, dass der so viele Risikogruppen in sich vereint. Das war der einzige Witz erklären.
Ja, Fest, Witz erklären. Musstest du schon wieder hier in der Sendung was klarstellen, ja, was du auf Twitter verbockt hast?
Erklärt Jan,
ne,
Böhmermann die Witze, die keiner verstanden hat.
Das ist das große Problem im Internet, Jan. Du musst immer irgendwas klarsprechen, musst immer irgendwas erklären, ja, nochmal. Man muss sich nochmal rechtfertigen und so. Und deswegen sag ich, Twitter wird nächstes Jahr immer mehr Follower verlieren. Ich glaube, es ist das Ende. Aber nehmt doch so nicht.
Glaube ich nicht, weil nächstes Jahr wird eine Funktion eingeführt bei Twitter, vielleicht sogar schon dieses Jahr, mit Superfollows. Da können Leute Geld bezahlen, 4,99 € im Monat, und sind dann so eine Art Superfan. Und
ich habe gehört, dass in der Pandemie, ganz kurz, in der Pandemiezeit hat angeblich die Plattform OnlyFans von 7 Millionen Followern sich auf 90 Millionen Follower in die Höhe getrieben. Mhm. Also weil die Pandemie einfach die Leute so abfuckt und langweilt, sind die jetzt alle auf OnlyFans. Du machst da gerade das Geld deines Lebens, wenn du da ein Performer bist. 90 Millionen Fans auf OnlyFans können sich nicht irren.
Aber ist das denn immer sexuell? Ich hatte mich auch schon mal überlegt, dahin zu gehen, weil ich finde, dass eigentlich das Konzept, dass man Social Media mäßig was macht und das nicht nur für sich tut, sondern da Geld für bekommt, eigentlich ganz gut, aber man muss irgendwie Pimmel zeigen oder so.
Du kannst, glaube ich, auch andere Sachen machen, aber ich glaube, das Hauptding ist, ich habe mich da noch nicht angemeldet. Ich würde jetzt aber gerne mal luschern gehen. Wollen wir uns in der Sendung heute, soll ich mich heute in der
bei
Sendung
OnlyFans bei OnlyFans anmelden?
Ja.
Ja, und dann?
Ich weiß es nicht, damit ich mir mal einen Überblick verschaffen kann. OnlyFans.
So. Ja, wir gehen dahin, wo die Leute sich nicht hintrauen, und dann sagen wir euch, wie das dann ist. Und dann könnt ihr
jetzt geht's schon mal los. Sign in with Twitter, with Google. Ja. Oder don't have an account yet, muss ich sonst gehen. Oder soll ich mich mit Google einloggen?
Nee, ich würde es nicht übertreiben. Such dir mal lieber so eine blinde Mailadresse aus, die du dann direkt wieder wegschmeißen kannst, falls es scheiße ist. Okay. Wie ich mich einmal bei Clubhouse angemeldet habe und dann wollte ich mich direkt wieder abmelden, weil ich so genervt war.
Geht nicht,
man kann sie nicht abmelden bei Clubhouse. Was soll das denn?
Mein Name?
Olli Schulz.
Olli. This email is...
Already taken.
Welcome back, Olli Schulz, Premium-Member und bei OnlyFans.
Nee,
ich bin da nicht.
Nice to see you again.
So, ich hab... das ist mir jetzt so anstrengend.
Nee, komm,
Lass uns doch lieber
über die Themen reden, die wir im Vorhinein besprochen haben. Ich habe auf dem Zettel stehen, Zahnpasta, Po-Dusche.
Po-Dusche hat mir jemand echt eine Mail geschrieben. Ich krieg auch so obskuren Scheiß von Leuten.
Hast du eine Po-Dusche geschenkt bekommen?
Nee, mir hat eine Frau geschrieben, dass sie eine Po-Dusche, klingt ein bisschen komisch, benutzt, aber das soll absolut das Ding sein, ist ein Game-Changer, wegen Arschabwischen, deswegen. Dann hat mir einer geschrieben, er hat sich den Samenleiter entfernen lassen. Die sehen übrigens aus, Samenleiter, wie Gramigna-Nudeln. Hat er mir noch ein Foto geschickt. Also,
und ob du die haben möchtest, als Schlüsselanhänger?
Ja, dann hat er gesagt, ich musste übrigens beim Arzt unterschreiben, dass ich die entfernten Samenleiter nicht mitnehmen möchte. Frage für die Sendung. Wer glaubt ihr, nimmt seine Samenleiter nach der Entfernung mit und was machen die Leute damit?
Du, einfach ein bisschen, keine Ahnung, Tortellini kochen und ein bisschen Speck.
An die Erinnerung, an die goldenen Jahre.
Zwiebel anbraten und dann wird das einfach gegessen. Kann man es nicht in irgendwelchen Kannibalenforen verkaufen und dann eine schnelle Mark machen? Man muss ja heute eh sehen, wo das Geld herkommt in diesen Pandemiezeiten. Ja, verkaufe gebrauchten Samenleiter.
Alte Samenleiter, genau. Noch wieder einbaufähig.
Ja, oder man muss es dann selber... Ja,
habe gerade im Podcast gehört, Po-Dusche von Happy Po, okay, jetzt habe ich den Namen gesagt, ist eine super Alternative zum Duschen nach dem Toilettengang. Fand es am Anfang auch komisch, bin aber großer Fan, seitdem ich die Po-Dusche das erste Mal ausprobiert habe.
Was hast du denn für Toiletten?
20 Euro verändern dein Leben.
Was hast du denn für
Toiletten? Klabüsterbären, adieu. Liebe Grüße, Nadine.
Was hast du denn für einen Toilettengang, dass du denkst, oh, ich muss danach duschen? Meine Güte. Meine Güte. Kommen mal alle wieder runter, Leute. Oder ist das auch so eine Geschichte, die man erst irgendwie ab 42 freigeschaltet hat in seinem Leben?
Ich bin jetzt mit 47 immer noch nicht bei der Po-Dusche angekommen. Und ich glaube, ich spare mir das auf.
Ich muss mal sagen, das passiert ja regelmäßig bei uns, dass wir uns in der Sendung über Themen unterhalten, wo auch Produkte mal mit gestreift werden. Wir versuchen oft, die Markennamen nicht zu nennen, weil wir sind nicht gesponsert und legen da auch keinen großen Wert drauf. Trotzdem habe ich manchmal ein echtes schlechtes Gewissen, weil Leute ganz viele Sachen vorbeischicken. Und ich dann immer sage, wie kann ich mich jetzt dafür revanchieren, ohne dass es Werbung Werbung ist und ich will auch nicht andere Leute animieren, das auch zu tun. Ich möchte trotzdem mal stellvertretend, ohne den Markennamen zu nennen, wenn das okay ist, zwei Dinge mal nennen, die in großer Stückzahl angekommen sind, wo ich auch nicht weiß, ob ich das zurückschicken soll oder spenden soll. Ich mache dann immer so eine Lotterie unter den Mitarbeitern, die ja sich immer alle sehr, super freuen. Und zwar hat mir eine Schweizer Firma, weil wir uns über Zahnpasta unterhalten haben und über Zahnpflege, Interdentalborsten geschickt und eine Schallzahnbürste, eine elektrische Schallzahnbürste und noch ein ganz irgendwie 100er Paket mit normalen Zahnbürsten und ein riesiges Paket mit Zahnpasta mit Geschmack und zwar so geiler Geschmack, so Gin Tonic.
Habe ich auch alles bekommen.
Hast du auch bekommen?
Also ich habe eine elektrische Zahnbürste bekommen von jemandem, weil ich in der Sendung hier gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass es mit einer elektrischen Zahnbürste besser ist, die Zähne zu putzen als mit der Hand.
Und?
Aber ich habe eine bekommen, ich möchte den Markennamen nicht sagen.
Sagen wir nicht.
Aber sie ist so gut, ich fühle mich jedes Mal so, also damit kannst du die Zähne bleachen und dein Arschloch, ganz ehrlich. Die ist so intensiv, sorry, wenn ich das so sage jetzt. Aber es ist echt, es ist ein Game Changer. Die kostet aber relativ viel Geld. Wahrscheinlich will der Produktmann, dass ich dir den Namen sage, mache ich aber nicht. Aber es ist wirklich eine verdammt gute Zahnbürste.
Und hast du auch diese bunte Zahnpasta bekommen mit den ganz vielen verschiedenen Tuben?
Also nicht Gin Tonic oder so.
Nee, da war so eine Box, war Gin Tonic, Wassermelone und so. Habe ich mir von jedem Ding eins irgendwie mitgenommen und den Rest dann einfach gespendet.
Ja, ich natürlich auch. Ich habe es auch alles gespendet. Ich habe es noch nicht mal gesehen. Ich habe es sofort gespendet.
Ach so, echt?
Nee, ich habe das bekommen, diese Zahnbürste und ja, keine Ahnung. Da ist schon schlecht, dass wir das jetzt überhaupt erzählen.
Ja,
es gibt Leute, die finden das schon schlecht.
Nein, ich weiß.
Ich kriege aber viel mehr geile Sachen von Leuten, die mir irgendwelche ein Holzbrett machen oder eine Leine für Juri und ganz viele Sachen und ganz viele Briefe und ich fühle mich manchmal davon erschlagen und beschämt, dass überhaupt, dass Leute sich so viel Mühe machen. Und ich bin aber sehr dankbar darüber. Es kommt jetzt überraschend, aber ich habe ganz viel Kram bekommen, ganz viele so selbstgemachte Sachen von Leuten. Und wir sind ja beide Norddeutsche. Wir können immer nicht so mit, von wegen
unsere Fans
sind die. Ja, dieses mit, danke, dass ihr uns treu seid. Wir sind ja echt nicht die Onkels des Podcasts, sondern von wegen, wir gehen unseren Weg, schön, dass ihr mit uns geht und so. Aber natürlich sind wir sehr dankbar darüber. Sage ich jetzt in meiner verklemmten Art. Aber
ich habe zum Beispiel von einem, ich weiß gar nicht, Namen sage ich jetzt mal nicht, aber jemand, der in den Dachboden seines Opas ausgeräumt hat und da war eine ganze Kiste mit alten Zeitungen, unter anderem Illustrierte aus Bremen aus den Jahren 1930 bis 1945. Also wirklich Material.
Die guten, wo man goldenen Jahre von Bremen.
Ja, wusste ich auch, der Verfassungsschutz wahrscheinlich für interessiert. Und der hat mir das zugeschickt. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Hat aber dabei geschrieben, wenn ich das durchgelesen habe, soll ich das bitte ans Stadtarchiv nach Bremen weiterleiten. Das ist noch nicht in die Wege geleitet, weil ich es noch nicht durchgelesen habe. Das mache ich aber natürlich auch. Ich gehe auch ganz pfleglich damit um. Das sind wirklich teilweise echt skurrile, tolle Sachen und auch Buchempfehlungen und sowas. Vielen Dank dafür. Und die zweite Sache, ich habe letztens wieder so einen ganzen Pott, so einen ganzen Karton geschickt bekommen mit Rahmenbrühen von einem Bio-Rahmenbrühen-Hersteller. Dafür auch nochmal vielen Dank. Leider sind wir keine echten Influencer und schlagen da kein Kapital draus.
Ich würde dir trotzdem gerne. Ups, was hast du denn jetzt noch an?
Nee, ich habe noch mir so ein BH hier angezogen heute. So ein Top.
Du hast ja ein BH unter der Strickjacke noch.
Ja, naja, gut, sonst ist das, ich bin jetzt 40.
Und was ist denn das für ein Lippenstift, den du drauf hast heute?
Das ist ja einer von L'Oreal. Die machen jetzt auch Lippenstift. Nicht nur Haarfärbemittel, die haben jetzt irgendwie, machen Strähnchen für die Lippen.
Wenn ihr wisst, Strähnchen für die Lippen. Ich bin ganz kurz mal Influencer, Jan. Ich habe zwischen all den Sachen ein wundervolles Buch bekommen von Melanie Garanin. Und die hat ein Buch geschrieben, es ist ein Verarbeitungsbuch, es ist ein Comic, Comic ist, glaube ich, das falsche Wort, doch kann man so sagen. Sie hat ihren Sohn verloren, der mit 3 Jahren an Krebs gestorben ist. Wahnsinnig tragische Geschichte. Das Buch heißt Nils, von Tod und Wut und von Mut. Und es behandelt ja den Verlust und es verhandelt, wie man das verarbeitet und es steht ganz schön da hinten drauf. Kein Mensch kann die anderen von seinem Leid befreien, aber er kann ihnen Mut machen, das Leid zu tragen. Und das ist ein, Selma Lagdörf hat das gesagt, das ist hinten drauf auf diesem Buch und genauso kann man dieses Buch auch beschreiben. Es ist ein Buch, was wirklich wahnsinnig mutig ist und auch sehr ans Herz geht. Ich musste ein paar Mal richtig heulen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr ein tolles Buch haben wollt, was einem ans Herz geht, was einem hilft, Sachen zu verarbeiten, dann würde ich euch das gerne ans Herz legen. Melanie Garanin, Nils von Tod und Wut und von Mut. Wahnsinnig tolles Buch. Guck mal hier, Jan.
Ach, guck mal, das sieht auch ganz toll illustriert und von trauriges Thema ist leider, muss ich
trauriges sagen, Thema, wichtiges Thema, auch ein Thema, was man ansprechen soll und natürlich, was man irgendwie auf eine tolle Art jemanden, was es präsentieren kann, aber jemanden helfen kann vielleicht. Und es ist sehr, sehr dick, es ist umfangreich, es ist, man braucht seine Zeit, um es zu lesen, es ist im Carlsen Verlag erschienen. Melanie Garanin Nils.
Muss ich sagen, ist leider ein Thema, wo ich mich, ich sag mal, im Bücherladen, in der Buchhandlung würde ich mich da eher vordrücken, mir das mitzunehmen. Und
klar, aber es gibt genug Leute, die wahrscheinlich einen Verlust erlitten haben oder die mit irgendwas auch irgendwas verarbeiten müssen. Und ich glaube, das ist ein tolles Buch, was dir helfen kann.
Okay.
Ja, wollte ich auch noch mal kurz sagen, es gibt auch ganz viele andere tolle Bücher, ja, aber das ist mir hier in die Hände gekommen. Ja,
wir haben ganz schön Achterbahnritt jetzt hier von irgendwie.
Ja, Mann, so sind wir aber auch und so ist das Leben. Jetzt können wir
auf die Kindern hier auf einmal wieder.
Ja, wir können auch, ey, gestern habe ich, wollen wir noch schwierige Themen besprechen?
Wollen wir die kurz abhaken? Ja, weil dann habe ich wieder leichte Themen danach und ich habe auch was ganz Optimistisches, Tolles vorbereitet. Ja, komm, was ist gestern, was hast du gestern?
Nee, ich habe keinen Bock, über das Thema zu reden. Ich wollte kurz was
ansprechen. Was denn, was ist das, irgendwie ein Gerstenkorn?
Das ist auch so ein schweres Thema und ich habe jetzt gerade keinen Bock. Lass uns erstmal Mucke machen, lass uns noch ein bisschen mehr in die Sendung heute kommen. Es ist Sonntag, die Leute freuen sich, dass die Sonne scheint. Die wollen nicht so viel schwere Themen. Wir versuchen euch durch diese scheiß Zeit zu bringen, die wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten wird. Ich hoffe nicht allzu lange. Aber wir machen kurz Musik. Ich erzähle noch eine Geschichte. 2005 war ich schon ja ein angesehener Liedermacher. Ich hatte schon zwei Platten draußen. Das ist jetzt 16 Jahre her.
Ne? Hoch angesehener Liedermacher.
Hoch angesehen. Ich war so ein Typ, von dem alle dachten, cooler Typ, schade, dass er zurückgeblieben ist. Macht Musik, gucke ich mir mal an. Aber ich habe dann, Philipp Stürer war damals schon mein Booker. Und dann wusste er auch, dass ich immer gerne Bands gefahren habe. Und eine Band, die hieß Solaire. Und dann sagte Philipp irgendwann zu mir, hier, der Sänger von Texas is the Reason, der Gitarrist von Samaya und der Schlagzeuger von Elliot Smith haben so ein Bandprojekt, Solaire, und die brauchen Fahrer. Aber du bist ja jetzt selbst Musiker, du machst das ja bestimmt nicht mehr. Und ich so, bist du bescheuert oder was? Und hab diese Band gefahren, das war eine fantastische Zeit. Inzwischen gibt's ihr Debütalbum, haben nur zwei Platten gemacht, auch bei Spotify. Solaire mit dem Song Apotheke. Auf Amerikanisch spricht man das vielleicht Apotheke aus, keine Ahnung. Ist echt so ein Emo-Autofahr-Song, den ich immer noch liebe. Habe ich jahrelang nicht gehört. Habe ich gehört, gerade vor ein paar Tagen. Hat mich erinnert, ich wurde ganz nostalgisch an diese schöne Tour, als ich diese Band gefahren habe, die Shirts verkauft habe, Abrechnung gemacht habe und schon selber auf dem Weg zum Olymp war. Und das soll einfach nur zeigen, wie down to earth ich geblieben bin. Quatsch, ich wollte nur ein bisschen was erzählen. Hört euch den Song an, ihr werdet ihn mögen, Solaire mit Apotheke. Hast du auch noch was
für die Fidi und Bumsi-Liste? Ich habe was auf die Fidi und Bumsi-Playlist zu packen, was ich diese Woche so ein bisschen wiederentdeckt habe, weil ich diese Woche, ich weiß gar nicht warum, durch die Algorithmen, die undurchsichtigen Algorithmen von Facebook und Twitter, bin ich in einen Max-Gold-Strudel hineingezogen. Worden.
Oh.
Foyer des Arts.
Foyer der Arts.
Foyer der Arts. Der Arts, Neue Deutsche Welle, so das Weirdeste, was damals unter Neue Deutsche Welle lief und danach vor allen Dingen zu voller Entfaltung und Blüte gekommen als ein ganz fantastischer Autor, der, ich glaube, so viele in unserem Alter sehr beeinflusst hat, ne, weil er so wahnsinnig streng.
Ja, weil er so streng und schlau war und auch so Sachen und so. Sein, der hat wahrscheinlich auch nie gekifft, ey. Deswegen hat er immer so klar schreiben können.
Ja, und
man hat ihn immer, ich fand ihn schon, ich, keine Ahnung, seit ich 20 bin oder so, bin ich Fan. Quitten für die Menschen zwischen Emden und Zittau war, glaube ich, das erste Buch, was ich über dem hatte.
Ganz fantastische Bücher geschrieben und die Lesungen von Max Gold. Ich war, glaube ich, auf 3 oder 4 Lesungen in meinem Leben. 2 davon allein in der Kulturetage in Oldenburg, an die ich mich noch sehr gut erinnere. Und ich habe dann, nachdem ich, genau, über den Algorithmus Max Gold fand ich immer bewundernswert, hat nie Interviews gegeben. Irgendwann hat er aufgehört, Interviews zu geben. Und ich habe tatsächlich einen ganz raren Interviewschnipsel gefunden, wo er anfing zu schreiben. Das war kurz, nachdem er so aufgehört hat mit Musik oder das schon so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist. Da hat er noch Interviews gegeben und als ich das Interview gesehen habe, dachte ich mir, ah, okay, jetzt weiß ich, warum er keine Interviews mehr gibt, weil es für mich wahnsinnig, wahnsinnig unsicher und irgendwie auch sich um Kopf und Kragen geredet hat.
Es gibt aber ein Interview bei Dennis Scheck, war er bei Druckfrisch.
Und das ist aber relativ neu, vor kurzem.
Ja, ja, da wirkt er wahnsinnig angeekelt, finde ich, von allem. Aber das ist auch nur mein
Eindruck. Leicht angeekelt. Er hat so ein bisschen körperlich so eine Harpe-Kerkeling-Metamorphose hinter sich. Also so als ein junger, von außen immer wie so ein 14-Jähriger, irgendwas ist schlagartig gekippt und es werden so Seidenschals dran gehängt und dann doch so eine entsprechende Körperfülle kommt dazu, die ihm aber sehr gut steht. Ich habe vor allen Dingen alte Sachen, nachdem ich das Interview gesehen habe und mich darüber ein bisschen amüsiert habe, wie lustig das ist, das kann man bei YouTube mal nachschauen, das Interview, ein paar alte, schöne Lesestücke von ihm gefunden und ich möchte eins auf die Playlist packen, was ich jetzt, glaube ich, zweimal gehört habe. Das finde ich ganz toll. Und zwar von dem einzigen Lesealbum von Max Gold aus dem Jahr 1997, was es bei Spotify gibt. Schöne Greatest Leselife-Oldies. Den Track Okay Mutter, ich nehme die Mittagsmaschine.
Ein echter Klassiker. 13 Minuten.
Genau, ein echter Klassiker. Und da könnt ihr mal reinhören. Und wir können es auch wieder runternehmen von der Fidi und Bumsi Playlist, wenn es dann irgendwie over ist. Aber viele junge Leute kennen Max Gold nicht. Und ich kann allen nur ans Herz legen, die Bücher zu kaufen und sich darüber zu erfreuen. Ein bisschen wie Wolf Schneider, nur nicht nur die Strenge nicht nur aufs Sprachliche ausgedehnt, sondern eigentlich auf alles und dabei halt lustig. Es ist wirklich eine Freude zu lesen.
Bei Spotify gibt es auch total viel versaute Erotik-Hörbücher, ist mir aufgefallen.
Was?
Mit, ja, total, die haben total die dirty Ecke. Da gibt es so Sachen wie hier die, was so geile, richtig versaute Sachen gibt es da auch. Für euch, die von uns, denen das hier immer noch nicht genug ist, denen noch nicht abtrünnig genug ist, die haben eine mega große Erotik-Abteilung. Auch ist mir neulich durch Zufall, der Algorithmus hat mir das so in die Timeline gespielt.
Gleich mal gemeinsam in die Spotify-Erotik-Abteilung gehen?
Ja, das können wir gerne mal machen.
Wie früher, als die geilen Jungs noch, so die 18-Jährigen, zusammen in die Pornovideothek gegangen sind.
Wie wir so ein Buddy. Komm, wir gehen mal in die Schmuddelecke. Ich gebe mal Erotik.
Erotikgeschichten. Sag mal, weiß das Spotify überhaupt? Erotikhörbücher.
Heiße Überraschung vom Stiefbruder sehe ich hier gerade. Heimlich das Gummi abgezogen. Ich bin auf Erotikgeschichten. Erotische Geschichte. FKK mit dem Vater des festen Freundes. Ich weiß nicht, ob wir nicht hier gerade irgendwas aufdecken.
Das ist ja auch eine Familiensendung. Aber andererseits, ich meine, wenn wir eine Familiensendung sehen, irgendwoher müssen die Familien ja kommen und sie entstehen meistens durch Erotik. Da können die
genau. Ich habe gerade die gezähmte Königstochter oder Entjungfert im Hostel gibt es hier auch noch. Die Angestellte in der Bar.
Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob das Spotify, New York und London, ob die das wissen, dass das hier existiert in Deutschland.
Aber wir Deutschen waren schon immer die Perversen. Das ist genauso, wie wenn du auf eine Pornoseite gehst. Das ist immer der größte Schweinkram, ist immer German Porn. Das ist wirklich, habe ich schon ganz früh gelernt, davon die Finger zu lassen. Weil du dann deine eigene Nationalität und deine Mitbürger immer mehr anfängst. Also merkwürdig zu. Also ich finde das nicht gut, weil ich mich nicht identifiziere in diese Kategorie.
German du magst Porn. Wohl Deutschland nicht, was?
Du bist wohl deutschlandfeindlich, ja? Du guckst gar keinen German Porn. Wir sind gleich wieder da, hier ist Fest und Flauschig. Ja. Es ist eine kleine Achterbahnritt, tatsächlich. Wir haben schon viele verschiedene
Facetten. Guck mal, tote Kinder, German Porn. Und jetzt hätte ich gerade noch von der Masturbationsgeschichte von den Jungfaschos von der AfD angefangen.
Und ich wollte noch über Christoph Metzelda reden. Mensch, ist das nicht geil!
Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig. Ist ein schöner Sonntag. Ich meine, es ist
eh das. Ey, das ist das Leben.
Ja, so wie das Wetter in dieser Woche auf und ab ging. 40 Grad nach unten, 40 Grad nach oben. So sind wir heute auch dramaturgisch und emotional.
Genau, wir jagen euch durch diese Achterbahn. Fahrt der Emotionen wie die Hamburger Polizei Jugendliche durch den Park.
Hat der ausländisch aussehende Jugendliche da ohne Maske, hatte der gerade einen umarmt?
Blaulicht an, Taser raus. Hast das Video auch gesehen?
Ja, in die Büsche rein. Naja, gut.
Ey, ich möchte einen großen Satiriker unserer Zeit ganz kurz zitieren. Der hat nämlich gesagt, die Pandemie tut uns allen nicht gut. Das hat er neulich getwittert. Und das möchte ich gerne nochmal. Es war der große Karl Valentin Böhmermann, genau, der das geschrieben hat. Der Ururgroßvater.
Weise und auf dem Teppich geblieben. So, ihr kleinen Ficker, wir sind gleich wieder da. Bei Fest und
Flutschig. Und wir haben Bock auf euch.
Bis Fest gleich. Und Flutschig. Bis gleich.
Ey. Hey, oh. Was ist denn das für eine Melodie? Da kommen zwei Typen, ey, ich kenne die. Das sind der Olli und der Böhmermann. Ja, fest und flauschig fängt jetzt an. Und alle Berliner sind am Bock, alle Berliner sind heiß und alle Berliner sind dabei, weil alle Berliner wissen, es geht los hier mit fest und flauschig. Jeder wird jetzt seine große Chance. Hier kommen die Bitches aus der Medienbranche. Sie haben beide kurze Hosen an. Hey, am Oberschenkel klebt Noten dran. Und alle Partien sind heiß, alle Partien sind dabei, alle Partien wollen den Sound hören und lieben den Scheiß. Ja, 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 ja. Hör ich da etwa Kartoffelschips? Wie Politik und mein Maulschmöckchenwitz. Und alle Berliner sind im Bock, alle Berliner sind dabei, alle Berliner sind dabei, alle Berliner
sind dabei. Viel Politik und manchmal auch ein schmutzigen Witz, ja. Das
ist ein guter Text immer noch.
Das ist sehr selbstreferenziell heute, Jan.
Ja, wir sind heute ein kleines bisschen, wir sind am selbst uns abkulten. Uns am selbst abkulten.
Nachdem wir unseren Fans hier so eine Bühne gebastelt haben, sind auch wir mal wieder dran. Ja, damit ihr ja wirklich.
Diesmal sind wir mal wieder dran. Nicht immer
das ist
nur
sonst hier, genauso, hier. Sonst wird das bald die Sendung der Fans.
Ja, das wollen wir ja nun auch nicht. Und am Ende beugt man sich, weißt du, dann wirst du wie so ein Schlagersänger nur noch fürs Publikum auf die Bühne gehen. Nein, es muss eine ausgewogene Mischung sein zwischen dem, was man selber will und was die Leute wollen.
Sonst wäre das so wie bei der Band Black Flag. Da ist der Henry Rollins, der war Fan damals, der gerade 60 geworden ist, ist auf die Bühne geklettert, hat den Sänger weggeschubst und hat einfach weitergesungen. Und die Band fand es so gut, dass er ab da der Sänger der Band war, um es nur zu verkürzen. Ja,
und das wollen wir verhindern, indem wir euch klein halten am Ende letztlich. Darum geht's.
Das ist so. Du siehst aber auch, ich bin Autotune-Fan, hast du gerade da gehört, ja. Wirklich. Wie ist es mit deiner Familie? Musst du das, darfst du das auch zu Hause am Essenstisch machen?
Ja, was heißt Familie? Die habe ich jetzt über das Autotune-Gerät, die mehreren Familien verscheucht. Jetzt leider verloren.
Verscheucht wie unsere Fans.
Das ist aber nicht so schlimm, weil ich habe ja jetzt ein Autotune-Gerät. Wofür brauche ich Gesellschaft, Privatleben, überhaupt soziale Bindungen? Ich habe Autotune. Und mit Autotune kommt auch Geld einher. Ich weiß noch nicht genau, wie man den Spotify-Algorithmus manipulieren kann, sodass man damit Geld verdient. Ich habe nämlich schon so viele Tracks gedroppt. Das ist ja neu. Wenn man Autotune hat, ist man automatisch dazu verpflichtet, dreimal die Woche ein Album zu veröffentlichen. Mit Tracks, die aber nie länger sind als 2,30.
Nee, und nur zweimal frei, damit die Leute immer wieder klicken, damit die Klickzahlen in die Höhe gehen. Capital Bra hat das wirklich perfektioniert und inzwischen schon 4 Sorten von so einer Pizza, 4 Geschmacksrichtungen veröffentlicht.
Pizza mit Autotune, mit automatischem
Tunfisch. Pizza mit einem kleinen Autotune-Gerät.
Autotuner-Zwiebeln.
Autotuner-Zwiebeln und das andere mit den Augen von Flair, also auch Augenscheiben. Keine Ahnung, auf alle Fälle gibt es jetzt von Capital Bra unheimlich viel. Ich war hier in einem großen Supermarkt, eines großen Supermarktherstellers, also einer Warenkette. Die haben in Berlin den modernsten Supermarkt in Zehlendorf, wo Next Level ist, wo du dir die Nudeln so einzeln raussuchen kannst, wo frisch überall gemacht wird. Das gibt's bestimmt in 2-3 Jahren auch in Köln. Das ist der neueste Scheiß. Das ist mehr so Event-Supermarkt.
Was bei uns in Köln jetzt eingezogen ist, was es in Berlin auch schon gibt und ein paar anderen großen Städten, ist noch einen Schritt weiter als Supermarkt. Ich sage jetzt mal nicht den Namen, es ist so eine Mischung, so ein neues Lieferando, so eine Art Lieferando-mäßiges Ding.
Wo du was zum Kochen geschickt bekommst und jeden Tag ein Gericht machen kannst oder so, für Leute, die nicht einkaufen wollen.
Nee, das ist tatsächlich ein Versandservice für Lebensmittel, ganz einfach für Lebensmittel. Und die werden dir innerhalb von, ich glaube, 10 oder 15 Minuten vorbeigebracht.
Okay.
Und das ist funktioniert so ähnlich wie diese Flaschenpost-Geschichte. Also, dass man, die haben wohl irgendwie ein eigenes Lager und dann klickst du auf eine Website und dann bringen die es wirklich in 10 Minuten, stellen es vor die Tür.
So Enkeltrick-mäßig und nehmen dafür auch deine Oma mit.
Ja, genau. Genau.
Ja, brauche ich alles nicht. Ein bisschen muss ich, das ist der einzige Grund, nochmal rauszugehen in den Supermarkt, um irgendwas zu kaufen. Das ist das größte Event des Tages für mich. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwas brauche und mal rauskomme in den Supermarkt. Ich lebe ja immer noch wirklich nach Pandemiebedingungen hier, Jan. Das darf man nicht vergessen, ne? Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Leuten da draußen ist. Jetzt, wo der Frühling kommt, ich bin hier immer noch ziemlich alleine die ganze Zeit. Und zieh das durch. Ich habe gestern Alien gesehen, Jan. Alien 1. Bist du eigentlich Alien-Fans? Hab die Filme dich gekickt?
Ich wollte das vorhin gerade sagen. Horrorfilme und wenn irgendwas Schlimmes mit Kindern passiert, sind leider Sachen, die ich überhaupt nicht
abkann. Aber bei Alien passiert beim ersten Teil, nur im zweiten von James Cameron passiert was da spielt ein kleines Mädchen mit. Aber weißt du, was unglaublich ist? Mm-mm. Alien 1 wurde von Ridley Scott gemacht. Weißt du, wer Alien 2 gemacht hat? Mm-mm. James Cameron, habe ich gerade gesagt. Weißt du, wer Alien 3 gemacht hat? Mm-mm. David Fincher.
Der auch, hat er nicht diesen Social
Network? 7 gemacht, Social Network, das ist einer, also alles drei wirklich wahnsinnig gute Regisseure. Und Teil 4 hat der Typ gemacht, der die Welt der Amelie gemacht hat. Ich weiß gar nicht, Genet, den Namen weiß ich nicht genau. Alles wirklich tolle Regisseure. Alle 4 Filme finde ich auf ihre Art und Weise gut, obwohl der von David Fincher, finde ich, ein bisschen hinkt. Und ich muss sagen, dass Sigourney Weaver damals, ich war sehr jung, für mich eine absolut atemberaubende, faszinierende, schöne, starke, tolle Frau war, die ich immer cool fand. Ich weiß nicht, ob du die Filme damals gesehen hast, aber ich leider finde, nicht. Diese Mischung aus so eine widerspenstige, doch selbstbewusste, aber auch irgendwie zerbrechliche Person, unheimlich gut dargestellt. Die Rolle ihres Lebens, die Ripley, die sie gespielt hat in Alien, und ich finde den ersten Teil immer noch sehenswert. Keine Ahnung, wer den noch nie gesehen hat, ein geiler Science-Fiction-Film. Ridley Scott hat jetzt gerade nochmal 2 neue Teile rangehängt mit Michael Fassbender, oder wie er heißt, habe ich beide nicht gesehen. Prometheus. Oder
nee, ich muss sagen, Alien, das war mir immer zu düster, immer zu dunkel. Ich habe dann mal irgendwie so ein Making-of gesehen, wo der Typ gezeigt wurde, der diese Maske oder dieses Alien erfunden hat und auch wohl da drin...
H.R. Giger,
ja,
der Schweizer surrealistische Künstler H.R. Giger, ein ganz toller Künstler gewesen, haben die Metal-Fans in den 90ern unheimlich geliebt, der hat auch mal für Glenn Danzig ein Cover gemacht, ist vor ein paar Jahren gestorben, immer sehr viel Sex, viel Abgrund und immer so ein ziemlich gleicher Stil. Irgendwann hat sich das Ganze, finde ich, ein ermüdet, seine Arbeiten, aber ist wirklich jemand, der auch immer noch eine große Fanbase hat.
Du, ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel stehen. Ich hatte
gerne
kurz noch Shitstorm-Nachbereitung. Ich habe diese Woche...
Musst du jetzt wieder noch was klären, was auf Twitter passiert ist?
Nee, also, was heißt was klären? Ich habe diese Woche so ein paar Dinge abgearbeitet, die da so reingelaufen sind und in meiner Funktion als Volkssatiriker, also Satire machen fürs breite Volk. Und da ist doch mal ganz erstaunlich, wie dann da die Reaktionen sind. Ich habe mich diese Woche total gewundert darüber, dass ich hab so einen weirden Vergleich einfach mal gemacht, weil ich einen weirden Vergleich irgendwo gelesen habe und habe gedacht, ich pariere den Vergleich mit einem Spiegelvergleich, worauf die Leute, die diesen Vergleich gemacht haben oder diesen Vorschlag, diesen absurden Vorschlag gemacht haben.
Welcher Vorschlag?
Es gab wohl ein Unterverein einer großen Volkspartei, der gefordert hat, ARD und ZDF zusammenzulegen, was ich prinzipiell super finde. Ich finde auch super, dass man ARD, ZDF und Spotify zusammenlegen soll.
ARD und ZDF als einen Sender.
Als einen Sender. Und ich bin lange Befürworter dafür, dass man ZDF und Spotify zum Beispiel zusammenlegt, einfach weil es günstiger wäre für uns. Man muss weniger Auto fahren und so. Hab dann aber vorgeschlagen, weil die Wortwahl der Leute, die sich das ausgedacht haben und gedacht haben, dass sie damit eine Debatte anstoßen, dann doch sehr nah an dem dran war, was die ganzen Faschos die ganze Zeit von sich geben, weil halt so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit Meinungspluralität, ich kann verstehen, dass es einige Leute ein bisschen kacke finden, dass sie da vielleicht mal öffentlich reflektiert werden und den Kram, den sie so von sich geben, nicht so unwidersprochen von sich geben können. Und hab dann gesagt,
ja, du meinst die Leute, die immer bei YouTube und so schreiben, bei dir unter den Videos, für sowas zahle ich Rundfunk.
Ja, genau.
Meinst du die?
Und hab dann gesagt, wäre es nicht eine tolle Idee, diesen Unterverein dieser großen Volkspartei einfach zusammenzulegen mit der rechtsextremen AfD. Woraufhin dann sich dann irgendwie, ich glaube, der CSU-Generalsekretär, Dr. Markus Blume, oder ich glaube ohne Doktor, sich aufgeregt hat und dann so ein kleiner Shitstorm entfacht ist, der aber dann, ich glaube, auch eher davon ablenken sollte, dass sie einen Bundestagsabgeordneten bei einer Razzia von der CSU, ich glaube, das Haus durchsucht haben, weil der angeblich Korruptionsvorwürfe, hast du es mitbekommen?
Nein.
Georg Nüßlein, CSU-Bundestagsabgeordneter, der wurde ganz konspirativ. Man muss ja, wenn man einen Bundestagsabgeordneten, wenn er was verbrochen hat, wenn er scheiße läuft, muss man die Immunität aufheben, weil Bundestagsabgeordnete werden geimpft, bevor sie vereidigt werden und können dann nicht mehr krank werden. Gar nichts mehr. Kein AIDS, kein Husten, nichts mehr.
Müssen arbeiten, sind Arbeitsmaschinen.
Genau. Und dann wird die Immunität, muss aufgehoben werden, wenn da die Staatsanwaltschaft irgendwie was will. Und dann hat der Immunitätsausschuss des Bundestages ganz konspirativ gesagt, okay, wir machen das jetzt. Dann wurde ohne Abstimme oder ohne offene Debatte wurde die Immunität aufgehoben. Dann sind sogar noch zwei CDU-Abgeordnete mit zur Hausdurchsuchung gekommen und dann hatte sie erstmal 2-3 Tage nicht gemeldet. Und da ist jetzt so ein schwebendes Verfahren. Wir sind jetzt am Freitag. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, ob er sich inzwischen schon gemeldet hat. Nee, er hat sich gemeldet. Die Vorwürfe sind haltlos und es geht wohl darum, dass er lobbyiert hat für eine Maskenherstellungsfirma zu der Zeit, als Masken so rar waren bei uns in Deutschland und hat dann hier, diese Masken müssen wir jetzt unbedingt kaufen. Und es soll so sein, dass über eine Mittelsfirma dieser Bundestagsabgeordnete dann ein sehr großzügiges Beraterhonorar bekommen hat für diese Tätigkeit, dass er quasi teure Masken an den Staat vertickt hat. Und da wurde eine Hausdurchsuchung gemacht und das fand ich einigermaßen spannend und das war so alles, mischte sich so mit meinem kleinen Shitstorm. Ich dachte, ach guck mal, jetzt ist hier so, wird hier so ein Nebenschauplatz aufgemacht, weil man keinen Bock hat, darüber zu reden. Das war das eine. Und das zweite, was ich noch besprechen wollte.
Kann ich mal kurz was zwischenfragen?
Ja klar, kein Problem.
Also das ist natürlich so, dass die dann irgendwie Geld gekriegt haben, dann ist es ein Bestechungsvorwurf, aber dürfte zum Beispiel Jens Spahn nebenbei Geld verdienen, dürfte der in der dritten Staffel von The Mandalorian mitspielen und da Kohle für kriegen, jetzt gerade als Politiker?
Ich würde mich wünschen, wenn Jens Spahn bei Mandalorian...
Stell dir mal vor, der hat eine Rolle, habe ich nämlich vor 2 Nächten geträumt. Jens Spahn spielt im Mandalorian in der dritten Staffel in einer Folge mit, weil Bill Burr spielt in den ersten Staffeln mit. Und das habe ich irgendwie durcheinander gemischt. Und Jens Spahn war so ein Name, der oft gefallen ist. Da habe ich jetzt wirklich geträumt, dass der Mandalorian, habe ich im Internet gelesen, dass der mitspielt. Ne?
Stell mal vor, Staffel 3, du machst irgendwie erste Folge an und dann steht da Jens Spahn in so einer Rüstung.
Ja, als bester Freund von Mandalorian.
Ja, ich bin so bis Folge 3 gekommen, nachdem du mir das letzte Mal so empfohlen hast. Ich muss sagen, das ist wirklich eine tolle Serie.
Und oh,
du hast
Serie.
Völlig recht, das, was bei allen Star Wars Filmen nach den Originalfilmen fehlte und bei J.J. Abrams wieder so ein bisschen dazu kam, dieser Star Wars Spirit, der...
Nee, finde ich nicht. J.J. Abrams hat's total verkackt.
Naja,
also der hat Episode 7 gemacht, ohne sich an 8 und 9 zu kümmern. Hat zwar 9 wieder gemacht, der Regisseur von 8 musste alles, das Drehbuch musste neu gesponnen werden. Es macht alles keinen Sinn. Es ist kompletter Schwachsinn. Schwachsinn. Es wurde übers Knie gebrochen und George Lucas hat rumgeheult. Und George Lucas ist auch ein Idiot, dass er das an Disney verkauft hat. Andererseits wird es dann Mandalorian vielleicht nicht geben. Aber er hat einerseits die Kontrolle abgegeben. Jetzt heult er rum, dass 7, 8, 9 nicht gut genug war. Dann hätte er es entweder selber machen müssen oder man hätte eine längere, echt längere Arbeitszeit haben können. Es wurde das einzig Gute, ist Adam Driver, hat eine gute Performance, es ist halbwegs gut gespielt, aber es ist alles Schrott. Mhm. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist viel zu schnell geschrieben worden,
ja, und es sind so viele unlogische Sachen. Ich sag mal, die erste Trilogie natürlich die beste, dann kommt, würde ich sagen...
Dann kommen die ersten drei, obwohl Jar Jar Binks, der sollte übrigens, wusstest du, dass Jar Jar Binks, der in Episode 1 mitspielt und von allen gehasst wurde, dieser aufdringliche Charakter, Michael Jackson wollte gerne diese Rolle spielen. Der hat davon mitbekommen und ist zu George Lucas und hat gesagt, ich würde gerne Jar Jar Binks spielen. George Lucas hat, aber das muss man ihm zugutehalten, abgelehnt und hat ihn nicht diese Rolle spielen lassen. Und das wollte wirklich Michael Jackson sein in Episode 1, der diese Rolle spielt. Ja, kurzes Insider-Wissen.
Ja, zum Glück ist es nicht dazu gekommen. Naja, auf jeden Fall, das, was du sagtest bei Mandalorian, das ist tatsächlich, habe ich auch so empfunden, ganz toll. Und mit der Ruhe, die bei J.J. Abrams und auch bei den anderen, den zweiten, dem mittleren Ding, die Ruhe in der Inszenierung, diese Wischblenden, die Musik, es nicht übertreiben mit den Special Effects, also wirklich, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und eine Serie, die ich dir wirklich mal empfehlen muss, wenn du eh schon bei Disney Plus bist, guck mal WandaVision.
Haben mir schon viele empfohlen.
Es ist wirklich, ich auch noch gucken. Ist ein totaler Mindfuck. Und man muss sich da so ein bisschen reinschrauben, weil das es ist ganz unkonventionell, ganz ungewöhnlich. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Comic gibt. Offenbar ist wohl eine Comicvorlage. Macht total Spaß zu gucken. Also macht total. Nils Bokelberg hat irgendwie im Internet letztens geschrieben, er wäre gerne im Writers Room dabei gewesen. Diese Serie da geschrieben hat.
Hergestellt hat,
genau. Das muss einen unglaublichen Spaß gemacht haben, das herzustellen. Und das sieht man der Serie an, ja. Das muss man wirklich sagen. Ja,
werde ich mir auch angucken, auf alle Fälle. Okay, du hast noch irgendwas, hast du gesagt, so, was du noch mal, du musst noch irgendwas,
ich muss mich mal ganz kurz hier in den Kopf konzentrieren, weil nebenbei kommen mir so SMS rein die ganze Zeit und ich versuche denjenigen, der mir die SMS schreibt, auf die Nachaufnahmezeit zu vertrösten. Weil bei mir rufen immer Leute an, während der Podcast-Aufzeichnung, die kann ich nicht auf die Sendung nehmen, weil dann würden die Leute denken, was hast du denn mit dem zu tun?
Frank Walter Steinmeier.
Nee, es ist Bill Gates. Der fragt, ich habe hier so eine Geschichte, es ist
total geheim. Würdest du dich denn, wenn jetzt Angela Merkel ruft an und sagt, Jan Böhmermann, ich weiß, es gab zwischen uns auch mal Spannung, aber jetzt brauchen wir dich. Du bist ein Typ, den viele Leute irgendwie folgen, du hast eine hohe Twitter-Followerzahl, lass dich doch mal bitte medienwirksam impfen.
Mhm. Ich würde es nicht machen.
Nee?
Wenn Impfung gerne, total, wenn ich dran bin, aber ich würde es nicht, ich habe schon Schwierigkeiten mit dem Friseur. Also ich bin jetzt seit 5 Wochen, 6 Wochen nicht beim Friseur gewesen und langsam denke ich, okay, also ich würde gerne die Maskenbildnerin Andrea, liebe Grüße, kann ja natürlich die Haare schneiden, das ist ja völlig möglich. Ich mache das aber nicht, weil ich finde es unfair. Finde ich schon unfair, dann, wenn man da Haare geschnitten bekommt und da so wie Hendrik Strick sitzt.
Keine Ahnung, ich muss auch mal dringend zum Friseur. Aber ich komme mit dem Imagewechsel zurück, wenn es hier losgeht.
Hendrik Strick, ei, 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 ei.
Ja, Hendrik Strick, der sieht immer so gut frisiert aus.
Und das genau wie Heiko Maas.
Ob die miteinander verwandt sind? Nee. Pass auf, ich habe jetzt eine Sache, die habe ich schon mal so angedeutet, und zwar, das ist was Komplizierteres. Und zwar, ich habe mich erschrocken diese Woche, als ich bei der Aufzeichnung meiner Sendung am Donnerstag vorm Studio stand, im T-Shirt, und gedacht habe, Moment mal, letzte Woche war doch hier noch überall Eis auf den Pfützen. Warum ist denn jetzt auf einmal 22 Grad? Es ist doch Ende Februar, was stimmt denn hier nicht? Und das sind so die Momente, da haben alle irgendwie Scherze gemacht und gesagt, ja, guck mal, Apokalypse ist doch so gemütlich. Ist doch schön, dass man bei der Apokalypse mit einem Bierchen irgendwie schön hier draußen stehen kann und dass es so schön warm ist. Und ich habe darüber nachgedacht und gedacht, irgendwie irgendwas stimmt doch daran nicht und irgendwas... dieser Satz, ja, Klimawandel in der Zukunft oder Digitalisierung in der Zukunft oder wir müssen Dinge regeln, die in der Zukunft sind, das ist irgendwie, das funktioniert nicht, weil Menschen so nicht gebaut sind. Menschen können nicht sich um Dinge kümmern, die in der Zukunft liegen und die irgendwie mit dem Stempel Zukunft versehen sind, weil Menschen nur Probleme abarbeiten können, wenn die direkt vor ihnen liegen. Und gleichzeitig gibt es so eine gewisse, ich sag mal, gesellschaftliche und politische Orientierungslosigkeit. Man ist so in so einer, man hat das Gefühl, die Welt hat sich verändert, man kann aber nicht nachziehen oder man weiß nicht genau, wo sie sich verändert hat und fragt sich ständig, was macht man dann jetzt? Ein so ein Indiz ist Klimawandel. Was bedeutet das? Alle wissen, es passiert, aber was kann man dagegen machen? Wie kriegt man das irgendwie in eine Form gedrückt, dass ein gewisser Handlungsdruck entsteht? Und zwar nicht so, dass alle sagen, ich bin genervt von Greta und von Luisa Neubauer und ich will mich da jetzt noch nicht drum kümmern, sondern irgendwann mal. Wie kriegt man das hin, dass eine Gesellschaft eine gemeinsame Annahme von der Wirklichkeit hat. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle Leute merken, irgendwas stimmt nicht, aber die Leute, dieser Grundkonsens, was eigentlich Realität ist, schon nicht existiert. Also was eigentlich jetzt passiert, was Wirklichkeit ist. Und wie kriegt man das eigentlich hin, das herzustellen? Und da habe ich vor kurzem mit einem Kollegen länger drüber gesprochen, und der hat eine ganz tolle Idee gehabt. Und ich skizziere die jetzt mal und will die gar nicht so ausführen. Und zwar ist dessen Theorie, und das finde ich wirklich total spannend, dass sich die Menschheit eh fortlaufend verändert. Und zum Beispiel das letzte Mal, als so ganz groß sich die Menschheit verändert hat, was war nach dem Zweiten Weltkrieg? Und alle haben sich gesagt, verdammt nochmal, so wie das jetzt hier gewesen ist, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen jetzt Ideale formulieren. Wir müssen jetzt die universellen Menschenrechte für alle festhalten, die für alle gelten. Und dann haben die das halt gemacht. Und dann gibt's diese Menschenrechte und die Leute haben es unterzeichnet. Dann gab's da andere Menschenrechtschartas, die dann in Europa unterzeichnet wurden. Es gibt also eine ideelle Vorstellung, Rechte, die Menschen haben. Also zum Beispiel Gleichberechtigung oder die Freizügigkeit, dass man rumreisen kann und so weiter. Das ist aber alles schon 70 Jahre her, dass das formuliert wurde. Und dieser Kollege hatte die Idee und hat den Gedanken gehabt, was, wenn diese Orientierungslosigkeit, die man so spürt, daher kommt, dass sich die Welt verändert hat, aber wir unsere Ideale noch gar nicht angepasst haben und die noch nicht mal irgendwie formuliert haben. Und was macht man dann eigentlich? Also wir laufen wie durch so einen Dschungel oder durch so einen Nebel, wissen aber nicht, wohin wir laufen. Wäre das nicht schön, diese veränderten Weltbedingungen mal in eine Erweiterung von Grundrechten zu gießen? Also wenn man sich einfach, ich wüsste jetzt auch nichts Besseres, aber wenn man das Instrument des Rechts nimmt und sagt, pass mal auf, wir erfinden jetzt neue Grundrechte. Die kommen zu den alten mit dazu und die werden den Bedürfnissen gerecht, die wir jetzt haben in der Gegenwart. Also die digitale Revolution zum Beispiel. Dass meine Daten mir gehören sollen, dass ich nicht von Mark Zuckerberg bestimmt werden möchte. Oder
vielleicht sollten wir aber auch dafür das Olympiastadion mieten und versuchen, das in der Petition durchzusetzen.
Ich weiß genau, was du meinst. Und deswegen, weil wir auch letztes Mal über dieses Join-Ding gesprochen haben und weil ich auch verstehe, dass also diese Dringlichkeit und das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, empfinden total viele und ich glaube auch unabhängig von politischer Orientierung, ob du konservativ bist oder progressiv. Das ist, glaube ich, total egal. Und ich glaube, das Grundproblem könnte sein, theoretisch, dass es uns fehlt an einer gemeinsamen Annahme der Wirklichkeit und an einer gemeinsamen Formulierung von Zielen. Wie man dann dahin kommt und ob das nun wirklich die Ziele sind, die wir alle erreichen wollen, das ist ja nochmal dahingestellt. Aber eine neue Erweiterung von Grundrechten.
Okay, wer macht diese neue Erweiterung? Wer setzt sie fest? Wer ist dafür verantwortlich? Und wer sagt, dass das die neuen Grundrechte sind?
Das müssen im Zweifel natürlich die Mehrheit der Menschen machen. Genauso wie bei den Grundrechten, die ja jetzt für alle gelten. Also Gleichberechtigung zum Beispiel. Übrigens, kleiner Seitenexkurs. Ich habe diese Woche rausgefunden, weil Olivia Jones zum Beispiel und viele andere und Jochen Schropp, alles so freundliche, aufgeklärte Aktivisten für die queere Sache, eine Petition diese Woche gestartet haben. Das wusste ich noch gar nicht, dass Diskriminierung in Deutschland, also nach Rasse und nach Geschlecht, das darf alle, Behinderung darf nicht diskriminiert werden. Aber du darfst, im Grundgesetz steht nichts drin, dass du wegen deiner sexuellen Orientierung oder deiner Geschlechtsidentität nicht diskriminiert werden darfst. Weil es einfach, als das Grundgesetz geschrieben wurde, noch kein Thema war. Sexuelle Orientierung, da war schwul sein und lesbisch sein verboten oder nicht gestattet. Und die wollen, dass es jetzt ins Grundgesetz reinkommt, auch weil sich Gesellschaft verändert. Nur so als kleiner Seitenexkurs. Also das Formulieren von Idealen und zum Beispiel Umweltschutz. Steht irgendwo drin, dass wir ein Recht darauf haben, in einer Umwelt zu leben, die auch nur unseren Kindern irgendwie genug bietet und die nicht irgendwie...
Ich kann dir komplett gut folgen. Ich finde, das klingt alles super. Das ist genau das Gefühl, was viele Leute gerade umtreibt. Was mich gerade immer noch, was ich mich frage, das ist ja immer so ein Wunsch von vielen, gerade mal auf einen Nenner zu kommen, gesellschaftlich, sich ins Bewusstsein, eine Wahrheit oder auch wirklich eine, also die Klarheit wirklich, es gibt einen Klimawandel und den kann man auch nicht mehr verdrängen, aber das wirklich in die Köpfe der Leute zu bringen und das wirklich irgendwie zu einem Thema zu machen, wo jeder Interesse dran hat, wo jeder auch der Meinung ist, da muss was passieren und wir möchten gerne mit reden. Das ist alles super, verstehe ich total. Ich verstehe nur nicht, oder ich weiß es einfach nicht, wie diese Plattform entstehen soll, wo wirklich auch die Leute, die gerade vor allem in diesem letzten Jahr, in dieser Pandemiezeit, wo immer mehr sich gesellschaftlich, für mich auch durch Social Media, Leute auseinander statt zusammenfinden und jeder seinen Standpunkt und alles haben will, wo das irgendwie hinkommt, wo es auch zu viel Dieter Nuhrs gibt, aber auch zu viele radikale politisch, also wo all diese Leute, die sich gerade so verheddern und sich so ein Korsett Set von Political Correctness oder von rechts, also von all diesen Leuten, wie willst du die auf einen Nenner kriegen?
Naja, also was Besseres als Recht, natürlich ist das nicht perfekt, aber was Besseres fällt mir erstmal nicht ein. Also die Frage ist es möglich, das, was uns fehlt, zu formulieren? Ne, also vor, keine Ahnung, vor, nach dem Krieg haben die Leute gesagt, es darf nie wieder Ungleichheit herrschen und die Würde des Menschen muss über allem stehen. Entschuldigung, Rülps. Und jetzt muss man halt gucken, was sind die Bedürfnisse für uns, die noch zusätzlich dazukommen. Und das gar nicht so nach dem Motto Luxusbedürfnisse, sondern ganz elementare Grund- und Menschenrechte sind.
Eigentlich
das,
willst ich. Du mit anderen Worten das Grundgesetzbuch erneuern. Du
nein, nicht erneuern. Nein, auch nicht Grundgesetz. Ich glaube, das ist was also mindestens in europäisch funktionieren muss. Wenn nicht sogar wie so die universellen Menschenrechte eigentlich auch für alle gelten müssen, weltweit. Und ich glaube, man muss sie, also zum Beispiel digitale Selbstbestimmung ist total wichtig. Also, dass du Herr deiner Daten und deiner Existenz im Digitalen sein musst.
Das total. Ist, es wurde letzte Woche das Sicherheit, wie heißt nochmal, das Postschutzgeheimnis einfach so nebenbei außer Kraft gesetzt. Du darfst jetzt also Post durchsuchen, was vorher immer verboten worden war. Und es ist letzte Woche gekippt worden. Das wurde aber auch nur eine ganz kleine Nachricht, die so passiert ist. Und da sehe ich halt die Gefahr, dass momentan ganz viel verändert wird. Und das ist ja auch die Gefahr, dass man gleich als Querdenker gilt. Nein, das meine ich nicht, sondern dass viele kleine Sachen gerade sich verändern. Und dass es grundsätzlich gut ist, glaube ich, gerade über Grundrechte zu reden. Und dass es auch viele Leute, die sich nicht zu diesem Thema bekennen wollen und denken, ach, wir müssen hier nur durchkommen, dass das vielleicht wirklich wichtig ist. Ich sehe diesen Ansatz und kann das total gut verstehen.
Pass auf, ich mach mal ein paar Vorschläge. Also zum Beispiel, dass alle Menschen das Recht haben, in einer gesunden Umwelt zu leben. Steht nirgendwo.
Du willst das, ja.
Ja, aber weißt du, das geht nicht darum, dass das dann auch so ist, sobald man das formuliert und alle sich darauf einigen, sondern dass es erstmal hingeht, genau wie Gleichberechtigung, steht auch im Grundgesetz und gibt es de facto Gleichberechtigung, gibt es ja erstmal, da gibt es ja noch gar nicht. Ne, das ist irgendwann mal formuliert worden vor 70 Jahren, steht da drin seitdem und man arbeitet langsam mit Minischritten, wie das eben so ist, darauf hin, dass es eines Tages mal eintritt. Aber man hat was, wo man gemeinsam drauf schauen kann und man hat was, was am Ende man dann von verschiedenen Seiten angehen kann und mit verschiedenen Prioritäten. Dem einen ist es wichtig, Männern ist Gleichberechtigung vielleicht weniger wichtig als Frauen, zumindest kann man das mal so unterstellen, einigen, sonst wäre es ja längst schon so. Aber zu formulieren, wohin man schaut, ist, glaube ich, was total Verbindendes und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Es ist nicht perfekt, aber vielleicht ist es das. Und das eben beziehen auf die, wie viele sind es ja gar nicht, sind ja nicht irgendwie, werden nicht 100 neue sein, aber vielleicht so 10 oder sowas, höchstens. Und da muss man darüber abstimmen und sagen, okay, so ist das. Und dann einigen wir uns da drauf. Und dann steht das überall drin. Und dann arbeitet man da langsam mit Minischritten drauf zu. Und dann debattiert man das. Und dann sagt man, findet man das gut oder nicht?
Fällt mir ein alter Tokotronic-Text ein. Die Idee ist gut, aber die Welt noch nicht bereit.
Ja. Und ja, aber die Alternative ist ja immer,
ich will es auch gar nicht, weißt du was, ich möchte das A gar nicht zynisch jetzt abschätzlich jetzt irgendwie betrachten. Ich finde, das ist auch eine Sache, das beschäftigt ganz viele Leute in dieser Zeit, wie man aufeinander kommt, wie man wichtige Sachen angeht, wie man nicht sich immer wieder nur vor und zurück bewegt. Und das ist.
Aber es beginnt mit der Formulierung von den Dingen, die man möchte und von denen man denkt, dass sie Rechte sein sollten. Das ist überall so.
Ne, also wenn ruf Max Gold an, er soll das bitte formulieren.
Naja, das Formulieren ist gar nicht die Schwierigkeit, nee. Das sich darauf einigen und das abstimmen und das darauf hinarbeiten und das irgendwie verständlich machen, dass es vielleicht sowas geben muss. Vielleicht sind wir in so einer Zeit, wo man das mal formulieren muss. Und ich glaube, dass alle größere Veränderung mit sowas angefangen hat, mit dem
Ausformulieren. Und dein Kollege oder dein Kollege, mit dem du darüber geredet hast, ist der bereit, das zu formulieren?
Ja, weiß ich, finde ich jetzt, keine Ahnung. Ich finde es nur spannend, darüber leise oder laut nachzudenken, ob das eventuell eine Sache ist, die einem, mir ist bislang noch nichts Schlaueres begegnet. Ne? Und auch diese diese Olympiastadion-Geschichte. Ich kann das total verstehen, dass da so ein Aktionismus entwickelt wird. Ich glaube aber, das ist nicht, wenn man wirklich Veränderungen möchte, geht das nur sehr langsam und geht das, glaube ich, nur mit diesen klassischen Mitteln und nicht mit irgendeinem Event, wo dann irgendwie noch Arctic Fire spielen oder sowas.
Und man dann ja, das glaube ich auch. Ich glaube aber, dass es Veränderungen gibt. Ich sehe der Sache ganz positiv entgegen. Vielen Leuten kann die Veränderung nicht schnell genug
irgendwie. Du kannst ja auch ein Grundrecht ausdenken.
Ich gucke unsere Kinder an, ich gucke die nächsten Generationen an, ich sehe das Bewusstsein, mit dem die schon durch die Welt gehen. Ich sehe meine eigene Tochter, ich sehe die Sachen, die denen wichtig sind und auf alle Fälle ist es wichtig, ein Vorbild zu sein und kein bornierter Spinner zu sein, dem das egal ist, weil er irgendwie genug Geld hat oder genug in so einer Welt angekommen ist. Deswegen ist es total richtig, was du sagst. Und ich glaube auch, dass sich von Generation zu Generation, nachdem wir wirklich auch ich in einer sehr bequemen 80er, 90er Jahre sicheren Welt aufgewachsen bin, die sich nun mal komplett verändert hat, dass ein Bewusstsein entstehen muss und dass man, auch wenn man viele Jahre in so einem Speckgürtel des Lebens vielleicht verbracht hat, sich darüber im Klaren sein muss, dass es so nicht weitergeht. In ganz vielen Bereichen. Umweltschutz ist nur eine Sache davon. Gleichberechtigung ist eine Sache. Rassismus ist eine Sache. Aber es geht nicht so, wie sie zum Beispiel meiner Meinung nach, wenn wir schon dabei sind, auf Social Media behandelt wird. Es geht nur mit Verständnis, es geht mit Geduld und es geht damit, dass die richtigen Leute irgendwie sich zusammenfinden und dass es immer mehr werden. Und es ist ein Prozess und dieser Prozess geht langsam vonstatten, ja. Und das jetzt gerade sehe ich nur, das ist, ich sehe diese Möglichkeit von dem, was du gerade angesprochen hast. Ich sehe weder die Plattform noch die Möglichkeit, weil wir, und das macht mich ja oft sehr traurig, das macht mich in vielen Bereichen traurig, doch gerade gesellschaftlich auseinanderdriften. Ich weiß, das ist immer so ein Klischeesatz, aber das ist der wichtige Punkt, dass man dadurch auch es schafft, Leute wieder zusammenzuführen.
Ja, aber guck doch nach draußen, ob du nun rechts bist oder links bist. Dass es Ende Februar draußen 22 Grad warm ist und dass der Jetstream zusammenbricht. Da, ich weiß nicht, also das ist was man schön, dass jetzt alle Leute ihren fucking Weber-Grill wieder auf die Terrasse stellen. Aber es ist Ende Februar. Wir sollten normalerweise mit dem Schlitten die Berge runterfahren.
Ja, weil die letzten Jahre aber allerdings immer relativ zügig von kalt auf
ja, das ist schon seit ein paar Jahren ist so, ja. Nicht, das ist aber auch nicht normal. Das ist nicht normal. Ne? Und genauso das Digitale. Natürlich hat sich die Welt verändert. Und natürlich kannst du heute quasi mit einem guten geschriebenen Computerprogramm und 700, 450 Euro Jobbern eine ganze Stadt beliefern mit Getränken und Pizza. Da musst du nicht mehr irgendwie eine Telefonzentrale haben und keinen Kontakt mehr haben zu deinen Angestellten. Das kannst du alles digital laufen lassen. Entsprechend muss man auch so Geschichten wie Gewerkschaften, gewerkschaftliche Organisationen, Rechte von Arbeitnehmern im Zeitalter, wo Algorithmen bestimmen, weil sie schneller und schlauer sind als Menschen, neu denken. Und bevor man das im Detail macht, muss man, glaube ich, erstmal die grobe Linie definieren. Und dafür reichen, glaube ich, ein paar Grundrechte. Algorithmen dürfen nicht unseren Alltag bestimmen. Und wenn sie das tun, möchte ich wissen, wie der Algorithmus aussieht. Wer Algorithmen schreibt, die Menschheit bestimmen, der muss offenlegen, wie der Algorithmus funktioniert. Ganz einfach. Und wer nicht auf die Umwelt achtet, der tut auch was Falsches. Ne? Und ich glaube, das Formulieren von diesen Rechten, ich glaube, das ist eine schlaue Idee. Und ich glaube, alles, jede Veränderung fängt damit an, dass man aufschreibt, wie es sein sollte und wie es eigentlich sein müsste, auf Grundlage dessen, dass man weiß, es ist gerade nicht so. Man ist unzufrieden und man merkt, scheiße, das ist so nicht. Lass uns aufschreiben, wie es sein sollte und lass uns da gemeinsam drauf hinarbeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es was sehr Verbindendes ist. Und es ist natürlich nur ein Ansatz und das ist nicht zu Ende gedacht, aber ich glaube, das ist schlauer.
Nee, ich finde es total gut, was du gerade sagst. Es ist, wie gesagt, es sind viele Gedankengänge, wo man immer noch nicht diesen einen Nenner irgendwie findet, aber es ist wichtig, darüber zu reden, sehe ich ganz genauso. Beschäftigt mich auch jeden Tag momentan.
Ja, oder Thema Wahrheit. Warum, es gibt keine Gatekeeper-Medien mehr, die uns Politiker Aussagen auf Wahrheit oder Wahrhaftigkeit überprüfen können. Entsprechend muss man das anders formulieren. Leute, die in Ämtern sind, müssen die Wahrheit sagen. Die müssen.
Das ist vielleicht ein richtiges Wort, was du gesagt hast. Es fehlt eine Wahrhaftigkeit momentan, die du auch weder durch Medien, durch dieses ganze Scheißding gerade. Es fehlt so ein wahrhaftiges Gefühl vielleicht, was auch so eine Klarheit sagt, was gerade überhaupt Phase ist, was wichtig ist, was verändert werden muss. Und das ist gerade verloren gegangen, ohne dass ich jetzt auch so irgendwie zu diesen Sozialkritikern gehören will, aber das ist nun mal wirklich so. Du bist über Medien und so nicht mehr gut informiert. Ich bin auch traurig über viele gesellschaftliche Sachen. Ich finde auch dieses ganze Impfding, um nochmal ein bisschen weiter kurz zu spinnen, hat dafür gesorgt, dass man auch so besorgt ist über die Welt, wenn man so sieht, wie diese Impfung gerade verteilt wird, wie gerade sich Geld geholt hat, wenn man sieht, dass andere Länder, es gab eigentlich immer einen Plan, ich spinne jetzt ein bisschen weiter, aber zu diesem Impfplan mit der WHO, dass wir das alles gerecht aufteilen. Dann kamen die ersten Länder, haben mehr Geld gezahlt. Diese ganzen Sachen sind eingebrochen. Das alles lässt einen nicht daran glauben, dass wir eine Gesellschaft sind, dass wir irgendwie, dass Europa zum Beispiel ein Ding ist, dass wir an einem Strang ziehen, dass uns das wichtig ist. Und wenn du das Gefühl nicht hast, dann kriegst du immer mehr so ein Scheißegal-Gefühl und fängst an, dich viel weniger für die Gesellschaft zu interessieren und so eine Sachen, wie du sie gerade besprochen hast, irgendwie wirklich anzugehen. Du wirst lethargisch gerade, du fängst immer weniger an zu glauben, dass sich das alles noch lohnt. Und das, finde ich, ist die große Scheiße. Dieses negative Gefühl, um für was und für wen und wie sieht die Gemeinschaft mit Zukunft aus. Die ist gerade nicht definiert. Die kann gerade nicht richtig besprochen werden durch dieses einjährige Martyrium, in dem wir uns alle befinden, auch wenn wir es manchmal nicht merken, dass wir doch ganz schön irgendwie alle auf dem Zahnfleisch gehen und alle gefrustet sind davon.
Aber wir haben Zeit nachzudenken. Ja. Wir haben Zeit nachzudenken und ich glaube,
wir machen kurz ein bisschen Musik. Jetzt haben wir hier so einen ganz schweren Brocken irgendwie.
Ja, ich weiß, es ist total kompliziert, aber es ist auch schon in der Vergangenheit passiert und erfolgreich passiert. Und ich glaube, Veränderungen fangen an mit dem Formulieren von Dingen, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Und dann guckt man sich das an und dann einigt man sich darauf und entwickelt was daraus. Aber anfangen muss man halt irgendwann mal. Und das macht ja niemand für einen. Also wir können lange darauf warten, dass irgendwie Peter Altmaier, Heiko Maas und irgendwie Anja Karliczek uns Rezepte für die Veränderung der Gesellschaft hinlegen und wir dann einfach nur Daumen hoch oder Daumen runter machen müssen oder wir uns gemeinsam im Olympiastadion mit irgendwie abstimmen und mit Petitionen da irgendwie durchhangeln. So funktioniert das ja nicht, weil ich glaube die Ziele oder das ist viel zu weit weg, dass das Verbindende ist viel zu weit weg. Wir müssen, also jetzt wirklich sehr metaphorisch, ich glaube, wir müssen mit Recht Leuchttürme in den Nebel setzen und da müssen wir alle hingucken. Und die werden irgendwann blinken und werden aus dem Nebel herausragen und irgendwann werden die Leute da hingucken und denken, ah, lass uns mal in diese Richtung der Leuchttürme laufen und mal schauen, ob wir da irgendwie vorankommen. Und ob wir da jemals ankommen, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass diese Leuchttürme da sind und die geben uns Orientierung. Erstmal so. Und wenn alle sich darauf einigen können, dass das coole Leuchttürme sind, ist das was sehr Verbindendes und dann kann man immer noch streiten, ob der Weg dahin nach links oder nach rechts geht oder in der Mitte oder ob man da einen Baum für abholzen muss oder wie auch immer. Rechte. Naja.
Viele gut. Themen, viele Sachen.
Es ist Freitag,
17:12 Uhr.
Ich will dich nicht belasten damit. Ich tut mir leid.
Belast es mich überhaupt nicht damit, Jan. Ich bin erstaunt und auch überrascht, dass du das heute so ansprichst, weil wir auch... Es ist, man merkt ja selber dran, wenn wir damit anfangen, wie umfangreich, wie viel einem auf dem Herzen liegt, wie viele Gedanken einem da gerade durch den Kopf gehen, was das angeht und dass einem das auch nicht, trotz alledem, was wir hier in der Sendung machen, natürlich alles gerade beschäftigt. Wie geht das alles weiter? Wie findet die Gesellschaft einen Nenner, um wichtige Themen anzugehen, die man alleine unseren Kindern zuliebe? Also das sind wir einfach unseren Kindern oder auch unseren diesem schuldig, dass man irgendwie nicht apathisch das alles sich über sich ergehen lässt, sondern dass man diese Themen bespricht und auch wenn man noch keine Lösung hat, immer wieder irgendwie darauf aufmerksam macht, dass sich Sachen ändern müssen und hofft, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt, der dafür sorgt, dass es eine Zukunft gibt, an die wir alle glauben. Oh, das klingt jetzt alles sehr cheesy. Ich packe jetzt King Gizzard and the Lizard Wizard, eine Band, die ganz viele lieben. Es ist der feuchte Traum aller Indie-Rock-Fans, weil sie unterschiedlichste Musik machen. Intrasport ist ein Song, der nicht für den Rest der Musik steht, sondern einfach mal wieder ein geiler, funkiger Song. Sie machen leicht arabische Klänge oder orientalische Klänge in ihrer Musik. Sie haben 2017, glaube ich, 8 Platten veröffentlicht und 1000 Leute haben mir schon geschrieben, ich muss diese Band unbedingt auf die Playlist packen. Die sind wirklich großartig. King Gizzard and the Lizard Wizard. Da habt ihr richtig viel Zeit, wenn ihr die Band nicht kennt, um mal so ein richtiges Werk zu entdecken. Intrasport ist der Song, den ich raufpacke.
Ich habe jetzt nichts, weil ich habe so viel geredet. Ich möchte die Fili und Bumsi Playlist. Außerdem habe ich 13 Minuten Max Gold heute schon draufgepackt. Das reicht für die nächsten 4 Wochen.
Das reicht wirklich. Wollen wir gleich noch irgendwas machen?
Ich glaube, wir haben jetzt gerade hier die großen 5...
Die großen 5 Möglichkeiten, Ideen, diese Welt zu retten.
Ja, ey, aber ich meine das jetzt nicht mit, ich will jetzt gar nicht so einen Aktionismus, man muss jetzt nicht loslaufen und change.org-Petition machen. Das ist auch irgendwie durch. Ich verstehe das, für kleine Sachen funktioniert das, aber ich glaube, es braucht einen schlaueren Ansatz.
Und denkt immer dran, wenn ihr Geld spenden wollt, es gibt die Olli-Schulz-Stiftung. Das ganze Geld ist für die Zeit, wenn das hier irgendwann vorbei ist, wenn Jan Böhmermann im Fernsehen durchzieht und ich wieder Indie-Musiker bin. Ja. Es geht um die harte Zeit nach der großen Karriere, die irgendwann kommen wird. Also, ihr habt immer noch die Möglichkeit, auch für die Olli-Schulz-Stiftung zu spenden. Wollen wir die Musik laufen lassen und Leute langsam in den
Feierabend? Sind wir jetzt schon so am Ende, dass wir die Musik laufen lassen? Das kann ich gerne machen, da muss ich aber kurz, muss ich einmal hier Achtung. Ja, warum denn auch nicht? Du hast ja recht.
Warum denn auch nicht? Es ist heute einfach so eine launische Sendung.
Launige Sendung und wir gehen, gehen wir mit diesem Gedanken raus, ist auch nicht so schlecht. Wir gehen mit dem Gedanken heraus, ob es vielleicht ein gangbarer Weg sein könnte, der Veränderung der Welt mit der Formulierung von neuen Grundrechten zu begegnen, auf die wir uns alle einigen und die wir dann irgendwann hoffentlich auch irgendwie leben können, wenn sie auch noch nicht sofort gelebt werden können, aber die aus der Notwendigkeit heraus formuliert werden, dass wir das Gefühl haben, dass irgendwas nicht stimmt gerade.
Und denkt immer dran, es dauert noch arschlange, bis wir den Mars besiedeln können. Da ist ein fucking Roboter gerade drauf. Der hat hier noch nicht mal einen Lidl-Markt, noch nicht mal einen Parkplatz. Es gibt noch nicht mal hier so einen Joghurt-Ice-Cream-Laden da. Ihr braucht alle noch die Erde und wir müssen auf diesem Planeten noch ausharren, noch eine Zeit. Deswegen... Zukunftsvisionen sind schön, Alien auch ein geiler Film, aber es gibt auch die bittere Realität, um die wir uns zwischendurch mal kümmern
müssen. Ja. Das war Fest und Flauschig, die letzte Ausgabe im Februar. Wir sind am Mittwoch mit der Boomer Cringe-Ausgabe wieder für euch da, in eurem Spotify.
Da wird's wieder so mega cringy und peinlich. Das wird mega
cringy. Cringy. Hast du eigentlich gehört, dass Olli Welke letztens bei der Heute-Show das Wort Boomer Cringe benutzt hat?
Ich weiß.
Ich habe die Anwälte schon angespitzt. Die Anwälte habe ich angespitzt. Der spinnt ja wohl.
Es gibt auch schon Leute, die gar nicht mitbekommen haben, dass wir das Wort auf alle Fälle hier in den Raum geworfen haben.
Erfunden haben.
Haben und jetzt selber mich damit beleidigen. Du bist so Boomer-Cringe, ey. Und glaube ich, dass sie gar nicht machen, weil die Sendung hören. Wir sind absolut immer noch Influencer. Wir sind immer noch im Game. Zwei Männer über 40, strotzend dem Alter, kämpfen gegen... Ja. Die
aber so unauffällige Influencer, also Sachen in die Runde werfen, aber keiner weiß, woher sie kommen, sie sind auf einmal da. Und dann irgendwann enttarnen wir uns und dann sagen, wir waren's wieder. Wir haben's erfunden.
Genau, wir sind die Banksys des Podcast-Games.
Ja, nur ein kleines bisschen eingebildeter und leider weiß halt jeder, wer wir sind.
Genau. Und am Ende der Sendung schämen wir uns wieder für unsere Großkotzigkeit. Daft Punk haben sich aufgelöst.
Oh, dann können wir ja jetzt irgendwie... Schläuche in den Mund stecken und Helme aufsetzen.
Können wir das jetzt ja machen, genau.
Nee, ich weiß nicht.
Und denkt immer dran, Jens Spahn spielt in der dritten Staffel von Mandalorian.
Das wäre so mega geil, wenn diese komische Kinderkrippe aufgeht und da ist Jens Spahn dann drin mit so grünen Ohren.
Mit kleinen grünen Ohren. Ich hab mir tatsächlich einen Baby-Yoda bestellt.
Das ist ja gar kein Yoda, ist das ein Baby-Yoda?
Grogu oder wie er heißt, ja.
Yoko.
Grogu
Winterscheid.
Da steckt Joko unter dem Kostüm. Grogu Winterscheid.
Ach, Oliver, Mensch, war eine schöne Sendung, du. Hat mir gut gefallen. Wir machen die nächste Woche mal wieder großen Fünf, aber jetzt diese Woche ist genug belastendes Material hier hinterlegt worden.
Ich wollte mal ganz kurz eine Sache an die Fanbase noch mal fragen. Wenn einer eine Liste hat mit allen Tieren, die wir schon vorgelesen haben, Tiere, die es geschafft haben, schickt die mir mal bitte zu. Ich habe nämlich den Überblick verloren.
Ja, ich habe den Überblick verloren, ist auch der Titel der Sendung.
Und Überblick verloren.
Überblick super. Verloren und sehr gut. Und wir müssen jetzt gemeinsam versuchen, nicht nur eine Pandemie zu meistern, nicht nur irgendwie einkaufen zu gehen, uns regelmäßig zu waschen und die Kinder nicht zu vernachlässigen. Ach du Scheiße, fällt mir gerade was ein. Wo sind die eigentlich? Wir hören uns am Mittwoch wieder.
Macht's gut, ihr kleinen Ficker.